das, wofür ich streiten will, wo ich mich für engagieren will, um Leistungssport als gesellschaftliches Thema auf ein anderes Niveau zu heben, weil ich glaube, dass das unheimlich relevant ist. Wir haben ja sehr turbulente Zeiten, Zeiten auch, die extrem polarisieren. Und es gibt gar nicht so viele Felder, wo man abseits jetzt der Schule Werte transportieren kann, wo es Vorbilder gibt, an denen sich junge Menschen orientieren können. Und das kann eben der olympische, paralympische Sport leisten. Deswegen glaube ich, dass es total wert ist, da zu investieren.
Ja, und damit herzlich willkommen zum offiziellen Säbel-Podcast Deutschlands. Wir gehen nämlich von Lea direkt über in den jetzigen Vorstand von der Deutschen Sporthilfe, Max Hartung, ebenfalls ehemaliger Säbelfechter. Ich meine, wie hoch ist die Chance, Max? Wie viele Sportler gibt es in Deutschland? Wie viele davon sind Säbelfechter? Und jetzt haben wir zweimal in Folge welche?
Ja, es gibt ungefähr 4000 Geförderte und davon sind vielleicht 60 Fechter. Nochmal ein Drittel Säbel, also sehr, sehr gute Quote bei euch. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Super gerne, schön, dass du da bist. Du bist natürlich hier ein bisschen in einer anderen Rolle, in der Rolle des jetzigen Vorstands von der Deutschen Sporthilfe. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich auch ein bisschen über deine Karriere reden. Und da ist die allergrößte Frage natürlich, wie bist du zum Säbelfechten gekommen?
Ja, ganz der Anfang. Mir wurde in der Regenbogen-Grundschule in einer Fecht-AG ein Säbel in die Hand gedrückt und gesagt, okay, kannst halbwegs gerade auslaufen, komm mal mit zum Fechtverein, zum TSV Bayer Dormagen. Und dann ja, bin ich dabei geblieben.
Okay, du musstest für sonst nichts gerade auslaufen. Das waren die einzige Sportart, die du gerade auslaufen musstest.
Nee, aber das kann man, ich wollte, ging ja darum, bei den Kindern kann man halt noch nicht so richtig sagen, ob da jetzt ein großes Talent ist oder nicht. War ja erst 8, aber so ein bisschen sportliche Grundfähigkeiten habe ich mitgebracht und hatte keine Hemmungen, die anderen Kinder zu schlagen. Also habe ich alles mitgebracht, was es brauchte.
Sehr gut, den Satz hört man nicht so häufig in einem positiven Zusammenhang, aber wir lassen es mal so...
Nee, das ist tatsächlich was, also ich unterrichte jetzt auch seit 2 Jahren selber Kinder und so ein bisschen Wille zu kämpfen, also man ist natürlich gut eingepackt und gut geschützt, deswegen verletzt man dann niemanden, aber das erstmal, das kriegt man ja zu Hause beigebracht, du darfst andere nicht schlagen, das ist ja erstmal so eine Grundregel und dann zu verstehen, okay, in dem Setting hier ist das okay und sogar gut, wenn man kämpft und wenn man gewinnen will, da gibt's halt eben Kinder, die wollen das gar nicht, die wollen lieber tanzen oder sich bewegen ohne einen Gegner. Aber im Kampfsport und auch im Fechtsport braucht man halt eben die auch ja, in den Zweikampf gehen wollen.
Das heißt, so eine Vorauslese wäre dann eigentlich Kinder, die auf jeden Fall Geschwister haben, die einigermaßen im selben Alter sind, die sind erfahren, was Kämpfen angeht.
Das könnte sein, ja. Das habe ich jetzt nicht beobachtet, aber ich könnte mir vorstellen, so das kleinste Kind ist wahrscheinlich immer sehr wehrhaft. So, aber danach haben wir bisher jetzt nicht geguckt.
Ja, du bist ja inzwischen nicht mehr aktiver Athlet. Also ich meine, du warst sehr, sehr erfolgreich. Du hast bei Olympia teilgenommen, Europameister, Weltmeister, glaube ich, auch im Team, so wenn ich mich einigermaßen richtig vorbereitet habe, genau. Wie ist denn jetzt gerade der Switch? Also erstmal, bist du jetzt Sportfunktionär? Ist das, würdest du sagen, ist das die richtige Formulierung?
Ja, ich glaube, das kann man nicht anders sagen, genau. Das ist jetzt mein Hauptberuf und nicht mehr Profisportler.
Wie ist der Switch für dich?
Ja, der Switch ist ja jetzt auch schon bald 4 Jahre her. Also ich habe nach den Olympischen Spielen in Tokio aufgehört und habe 3 Wochen Urlaub gemacht und bin dann in meinen neuen Job bei der Sportstiftung NRW, da habe ich vorher gearbeitet, ins Büro jeden Tag. Und das war schon ein richtig harter Cut. Also sowohl was die Abläufe angeht, was die Bewegung angeht, aber auch die ganze Identität als Fechter, als Profisportler so zu wechseln von jetzt auf gleich, das war schon ein krasser Einschnitt. Ist, glaube ich, ganz gut geglückt und ich hatte auch eine tolle neue Aufgabe direkt, aber es war schon nicht ohne.
Ja, du kannst jetzt nicht mehr Leute schlagen und wirst dadurch irgendwie noch gefördert einigermaßen oder kriegst noch Medaillen dafür, ne? Das ist, glaube ich, jetzt inzwischen was anderes. Ja. Wie ist denn so von der, ich sag jetzt mal, Motivation her? Also du hast Sport gemacht dein Leben lang auf einem sehr, sehr hohen Level, wurdest also quasi etwas, was man oder was du von der Pike auf ja geliebt hast und gelernt hast und wie ist der Vergleich zu einem, ich sage jetzt mal, normalen, in Anführungszeichen, Bürojob? Also ich meine, du bist gerade im Büro der Sporthilfe in Frankfurt. Also es ist ja so ein bisschen, das ist ja das komplette Gegenteil zu dem, was man davor gemacht hat.
Ja, auf eine Art schon. Ne? Ich meine, das Thema bleibt, für das ich mich begeistere. Aber ich habe mal so ein Bild bemüht. Im Büro versucht man, Unsicherheiten möglichst auf den Weg zu räumen. Also man nimmt ganz viel Zeit in Anspruch, damit alles so ausgeht, wie man es geplant hat. Und im Sport und vielleicht auch im Besonderen im Fechten trainiert man natürlich auch ganz viel, aber bringt sich extra in eine Situation, wo man morgens nicht weiß, ob man am Abend feiert und gewonnen hat oder schon in der ersten Runde ausgestiegen ist und traurig ist. Also geht eigentlich extra in eine Situation von einer riesen Unsicherheit und das verursacht eine Menge Adrenalin und Anspannung und das ist auch was total Geiles, was mir jetzt auch fehlt. Also so, das gibt es auch so nicht im Job. Es gibt natürlich Pitches und Sitzungen und Auftritte, wo auch ein bisschen der Puls hochgeht. Das gibt's schon auch, aber diese Form von Adrenalin gepaart so mit körperlicher Anstrengung und Schweiß und nachher so erschöpft sein, das gibt's halt nur im Sport und besonders, glaube ich, im Leistungssport.
Ja. Wie war für dich so der Moment, in dem du realisiert hast, als aktiver Sportler noch, okay, das ist jetzt mein Beruf, ich kann damit Geld verdienen, ich habe eine Chance sozusagen in eine gewisse Elite auch aufzusteigen. Hat sich daran was geändert? Also man macht es ja vor allem, also du hast gesagt, du konntest gerade auslaufen und hattest Spaß dabei, in Anführungszeichen natürlich irgendwie mit anderen zu kämpfen. Ist natürlich dann irgendwann was anderes, wenn man, ich sage jetzt mal, einen gewissen Druck hat und auf eine gewisse Art und Weise auch was zu verlieren hat. Wie war das für
Ja,
dich?
ich glaube, da gab es so ganz verschiedene Phasen in meiner Karriere. Also ich bin ganz lange so ziemlich unbedarft. Das war halt das, was ich gemacht habe. So nach der Schule ging es halt in die Fechthalle und dann war ich da und am Wochenende war Turnier. Ich habe das lange gar nicht so reflektiert, aber habe mich gut angestellt und bin dann in meinem Abi-Jahr Jugendweltmeister geworden. Und da war so ein Moment, wo ich so gedacht habe, oh, das kann irgendwie weit gehen. Vielleicht könnte ich sogar zu den Olympischen Spielen fahren, nachdem ich da ja in der Jugend alle geschlagen habe. Und dann war der Schritt zum Profi ziemlich nah. Und zwar bin ich in die Sportfördergruppe der Bundeswehr. Ich war der vorletzte Jahrgang, der ohnehin Wehrdienst hatte.
Ich war der
Und dann
Letzte, ja.
so, das heißt, das war eh was vielleicht anstand. Eigentlich wollte ich gar nicht so ganz zur Bundeswehr, aber dann eben in die Sportfördergruppe. Das war 2009 bis 2012 zu den Olympischen Spielen. Und da war ich dann Profi. Und da war dann auch irgendwie nochmal ein anderer Druck, weil ich so viel Zeit dafür aufgewendet habe, weil das mein Hauptjob war. Und den habe ich schon auch stellenweise als belastend empfunden. Aber hat geklappt. Also ich habe mich für London qualifiziert und ja, habe irgendwie eine richtig gute Zeit gehabt. Und dann war nochmal vom Mindset her irgendwie so ein Stück Erwachsenwerden, weil ich dann aus der Bundeswehr raus bin. Das wäre auch fast das Ende meiner Sportkarriere gewesen und bin zum Studium nach Friedrichshafen an den Bodensee gegangen. Also weit weg vom Stützpunkt. Also dadurch, dass ich aus der Bundeswehr raus bin, habe ich auch kein Geld mehr dafür bekommen, außer die Förderung der Deutschen Sporthilfe natürlich, die mich treu weiter gefördert hat. Aber so wenig, dass man nicht davon hätte leben können. Und damit war dann auch, also sowohl mit der Distanz zum Stützpunkt als auch mit der Veränderung, ja, in meinem Status vom Profisportler als Soldat zu eigentlich Student mit ein bisschen Unterstützung, nochmal ein anderes Mindset mit einer viel größeren Freiwilligkeit. Also zu sagen, okay, wenn ich jetzt zum Training fahre, wenn ich jetzt zum Turnier fahre, dann mache ich das, weil ich das will und weil das sich gut für mich anfühlt und weil ich da Bock drauf habe und nicht, weil ich irgendwie Geld bekomme oder irgendwer was von mir erwartet, sondern es war dann wirklich für mich und das war ja auch, das war irgendwie ein großer, großer Switch auch im Kopf, der mir sehr, sehr gut getan hat, so im Nachhinein.
Okay, du bist dann eben zum Studium nach Friedrichshafen. Du hast, ich glaube, Politik, Soziologie und noch irgendwas studiert.
Ja.
Wie genau bist du in die, ich sag's mal, Athletenförderung und in diese Funktionärslaufbahn gegangen? Also, du hast ja gerade schon erwähnt, du warst auch in Nordrhein-Westfalen davor schon bei einer Athletenvertretung, hast dich eh generell, glaube ich, immer viel engagiert und warst viel sozusagen in verschiedenen Gremien auch. Wie kam das zustande? Hast du das schon immer gespürt? Hast du gespürt, dass da vielleicht auch was fehlt auf eine Art und Weise in Deutschland? Also hast du ja selber gesagt, dass du selber schon Sporthilfe bekommen hast, aber hast du gemerkt, okay, da könnte man noch mehr machen oder es irgendwie anders angehen?
Ja, absolut. Also es ging ganz viel am Anfang um, sag ich mal, Nominierungsentscheidungen, wie Sportler, Trainer, Verband zusammenarbeiten, wer am Ende ausgesucht wird für die Sporthilfe, für die Sportfördergruppen, teilweise auch um so kleine Sachen wie bekommen wir eigentlich ordentlich aussehende Trainingsanzüge? Also das hat jetzt gar nicht so mega groß angefangen, aber irgendwie das Gefühl, ich will mich mit dem, was um mich herum ist, befassen, mit der Struktur, die nach Möglichkeit zum Besseren verändern und auch wenn irgendwas ungerecht läuft, dann triggert mich das. Und dann habe ich mich zur Wahl gestellt, erstmal als Athletenvertreter vom Deutschen Fechterbund. Und dann gab es so eine Versammlung, wo die ganzen Athletenvertreter von allen Sportarten zusammengekommen sind. Die haben gesagt, hey, du bist gerade, das war jetzt 14, du bist gerade Weltmeister geworden. du kannst sprechen irgendwie, das wird nicht so viel Arbeit, stell dich mal jetzt zur Wahl. Und jetzt 11 Jahre später weiß ich, wenn dir das einer sagt, so, dann meistens ist es mehr Arbeit, als, als man vorher denkt. Aber ich bin trotzdem sehr, sehr happy, dass ich damals dann so den Schritt gemacht habe und der Athletenvertreter nicht nur für Fechten, sondern übergreifend beim Deutschen Olympischen Sportbund geworden bin.
Was bedeutet das? Was macht man da?
Also man vertritt Sportlerinnen und Sportler und das war auch damals dann ein Streitpunkt. Vertritt man die nur innen, in die Sportverbände hinein oder auch in der Öffentlichkeit und gegenüber der Politik? Für mich war ganz schnell klar, es gab damals was ist so eine Gemengelage. Also es ist ein Riesenskandal aufgeflogen um das russische Staatsdoping. Das war in der Zeit, also mit Geheimdienst, da gibt es auch eine tolle Doku drüber, ja. Auf Netflix, Icarus, wie Icarus, quasi die Russen so durch so ein Loch in der Wand Urinproben ausgetauscht haben, wirklich fast wie so Räuber- und Gendarm-Geschichte, also mega russisches Doping. Dann hatte der damalige Innenminister Thomas de Maizière 1/3 mehr Medaillen von den deutschen Athleten gefordert, bei gleicher Förderung. Und sie sollten aber parallel, sollte Doping unter Strafe gestellt werden in Deutschland. Also es gab die Bestrebungen, ein Dopinggesetz einzuführen. Das gibt es heute auch. Das ist auch richtig, aber irgendwie war so dieses Gesamtbild war irgendwie schräg. Also das kann doch nicht sein, dass in Deutschland die Kontrollen scharf werden. Und natürlich wollen wir sauberen Sport, aber der Maßstab, die Medaillen international und der Druck wird sozusagen hochgeschraubt. Und ich war jetzt irgendwie in die Rolle geraten, zu versuchen, mit zwischen 2 Trainingseinheiten und einer WhatsApp-Gruppe und ohne politische und juristische Ausbildung zu diesen Sachen irgendwie was zu sagen. Ne? Und das war natürlich eine mega Überforderung damals. Und daraus kam dann der Schluss zu sagen, wir brauchen eine professionelle Vertretung und die Sportler brauchen eine eigene Stimme, müssen sich selber organisieren können. Und habe dann mit anderen gemeinsam Athleten Deutschland gegründet, wo Lea sich jetzt auch engagiert, die jetzt letztes Mal da war. Genau, und ja, eine Athletenvertretung aufgebaut, die nicht sozusagen allein innerhalb von den Verbänden und vom Deutschen Olympischen Sportbund organisiert ist und agiert.
Okay, das heißt, das hast du schon während deiner aktiven Karriere noch gemacht. Dann hast du ja noch jahrelang weiter gefochten. Also ich glaube, du warst dann noch in Tokio, beziehungsweise warst einer der ersten, die gesagt haben, okay, du trittst nicht an in Tokio 2020. Wann kam dieser Switch, wo du gemerkt hast, hey, das könnte ein Beruf werden für mich? Ich meine, es ist ja ein ganz entscheidender Moment. Mhm. Ich persönlich habe Fußball gespielt, habe nur in der 3. Liga gespielt und wahrscheinlich war das ähnlich, ich sage jetzt mal, wie bei dir oder auch bei Lea dann. So, es war mir klar, ich werde davon niemals langfristig leben können. Also so, keine Illusion zu machen, in der 3. Liga in Haching hat man nicht viel Geld verdient. So, davon wird man weder später noch leben können, noch kann man sich ein großes Polster aufbauen. Es muss ja irgendwann diesen Switch geben. Ey, irgendwie, das führt hier weiter zu nichts. Also ich meine, du warst natürlich deutlich erfolgreicher und hast da noch länger, glaube ich, davon zehren können. Aber wann merkst du oder wann hast du gemerkt, so hey, ich werde hier aus diesem Beruf des Fechters ausscheiden und in den anderen reingehen? Das ist ja schon ein großer Schritt.
Ja, also eigentlich war ja klar, dass also ich nicht lange von irgendwas würde zehren können als Säbelfechter, egal wie erfolgreich man ist. Da bleibt nicht so viel extra. Also ich war immer klar, dass ich irgendwann würde arbeiten müssen oder wollen, dürfen, jetzt dürfen, weil ich habe jetzt wirklich einen tollen Job. Aber eigentlich war ich mir ganz sicher, also die Gründung von Athleten Deutschland war 17, die Finanzierung 18 so rum. Und ich habe mich irgendwie mit allen angelegt hier in der Otto-Fleck-Schneise, sodass ich ganz sicher war, ich würde auf gar keinen Fall einen Job im Sport bekommen. Also das war eigentlich für mich so, ich wollte ja selber auch, dass wir unabhängig sind, dass wir die Athleteninteressen vertreten. Das bedeutete auch manchmal Streit. Zum Beispiel hatten wir uns damals beschwert, kritisiert die Regel 40 vom IOC, also dass man während der Olympischen Spiele darf man ja nicht werben, aber die Teilnehmer der Olympischen und Teilnehmerinnen der Olympischen Spiele bekommen nicht unmittelbar Geld von den Erlösen, die bei den Spielen, also sie dürfen quasi nicht ihre Sponsoren da zeigen, aber ja, die Verbände bekommen Geld und einiges davon kommt auch bei den Sportlern an, aber zu wenig, haben wir gesagt. So. Also ich habe jedenfalls ein bisschen Ärger verursacht und habe gedacht, ich kriege keinen Job. Und deswegen habe ich auch nicht danach geschaut und dass ich irgendwann aufhören würde, war auch klar. Dann war die Verschiebung von Tokio von 20 auf 21, dadurch war dann alles gleichzeitig und ich habe tatsächlich eine einzige Bewerbung geschrieben auf die Stelle als Geschäftsführer bei der Sportstiftung NRW. Das ist eine Landesstiftung, die sich auf Nachwuchsförderung konzentriert Und da hatten sich auch, habe ich dann nachher erfahren, 160 andere Leute beworben. Und ich hatte aber die Geschichte irgendwie mit der Sportförderung Athleten Deutschland noch im Rücken, das Studium fertig. Und habe dann ja das Glück gehabt, da sozusagen auf so einer Stelle in die Berufswelt starten zu dürfen, jetzt vor 3,5 Jahren. Und habe auch nur diese eine Bewerbung geschrieben. Also es gab so keinen Plan B. Und wenn das nicht geklappt hätte, weiß ich auch nicht, was ich jetzt heute machen würde. Deswegen also habe ich da vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt. Aber die Überlegung kam erst, also dass ich arbeiten müsste, war klar, aber das kam dann relativ am Ende meiner Karriere erst.
Okay, und war das direkt ein Berufsziel? Oder war das so eher mal, ey, schau, das ist ein ganz guter Übergang? Also ich meine, du bist mehr oder weniger einer der wenigen wahrscheinlich richtigen Sportfunktionäre, die es in Deutschland auch gibt. Das muss man sich auch mal, also klar, es gibt im Fußball wahnsinnig viele, ob die dann immer Funktionäre sind, weiß ich nicht, ob das der richtige Begriff ist. Aber ich meine, du kannst in deiner jetzigen Position ja wahnsinnig viel bewirken, was ja nicht viele weitere Leute können. Also ist es, bist du dann, ich sag jetzt mal, da reingerutscht in von einem, ich fade hier aus meinem Beruf raus. Und wenn du sozusagen deinem jetzigen Ich von vor 4, 5 Jahren sagen kannst, ey, das kann hier dein Beruf werden.
Also das war überhaupt nicht so, also weder absehbar noch planbar, eben weil, wie du sagst, es gibt super wenig Stellen und dann auch noch Stellen, die so direkt für Sportlerinnen und Sportler arbeiten, wie ich das jetzt darf. Ich hatte schon jetzt auch in meinem Master Management für Non-For-Profit-Organisationen und Corporate Social Responsibility, also habe mich schon so spezialisiert auf Verbands- und Stiftungsarbeit. Also ich wollte immer irgendwie was Gutes für die Gesellschaft machen, gerne mit Sport, vielleicht auch mit Bildung, mit irgendwie was für Menschen machen. So hatte ich mir schon einen Korridor gegeben. Das hätte aber auch ein ganz anderes Feld werden können und das wäre dann vielleicht auch okay gewesen. Und ich hätte jetzt auch nicht sozusagen um jeden Preis, wäre ich irgendwie in dem Sportumfeld geblieben. Das ist ja auch am Ende ein kleiner Bereich, gerade der Olympische, Paralympische ist keine Riesenwelt, aber jetzt, wo das so gekommen ist und wo ich die Chancen, die ich bekommen habe und die Leute mir so viel Vertrauen gegeben haben, bin ich mega happy, dass es so gekommen ist und dass ich jetzt hier arbeiten darf.
Die Deutsche Sporthilfe ist ja wahnsinnig wichtig für die meisten Athletinnen in Deutschland. Ich sage jetzt niemand, wenn den Fußball so einen Tick raus, die können sich anders finanzieren. Beschreib mal so ein bisschen deine Tätigkeit und was die Sporthilfe alles macht. Ich meine, alles kann man wahrscheinlich gar nicht so umreißen, aber ich war zum Beispiel beim Ball des Sports im Februar. Ich glaube im Februar. Das ist eine gigantische Veranstaltung. Also ich glaube, wenn man nicht unbedingt aus dem Sport kommt, kann man sich das ja gar nicht so vorstellen, wie groß auch eigentlich die Sporthilfe ist. Ich weiß nicht genau, wie viele Leute da waren, aber es war eine gigantische, der Festsaal in Frankfurt, eine gigantische Veranstaltung. Aber beschreib mal, was ist die Hauptaufgabe der Sporthilfe?
Die Sporthilfe fördert Sportlerinnen und Sportler. Also sie unterstützt olympische, paralympische, aber auch Sportlerinnen und Sportler aus nicht-olympischen Verbänden, auch einige Action-Sportler, neue Sportarten. Und das macht die Sporthilfe, weil wir glauben, dass die Werte, für die die Sporthilfe steht, Leistung, Fairplay, Miteinander, dass die gesellschaftlich bedeutend sind und dass die Sportlerinnen und Sportler, die in die Gesellschaft tragen und Multiplikatoren dafür sein können, die sind Botschafter für das, wofür wir stehen sozusagen. Und damit die auch exzellent Sport machen können, damit sie ihr Talent, ihre Potenziale irgendwie entfalten können, damit die ihr Bestes zeigen können, versuchen wir, die finanziell zu unterstützen. Das ist erstmal so die Mission. Und ich bin jetzt im Vorstand in einem Dreierteam. Carsten Petri ist für Vertrieb und Events verantwortlich, der für Marketing. Der ist also auch mit der Organisator von diesem größten Event, dem Ball des Sports, wo wir versuchen, einmal Tickets zu verkaufen, aber auch Spenden zu generieren, die wir dann den Sportlerinnen und Sportlern geben können. Der versucht aber auch, die Partner zu betreuen, die wir haben, die nationalen Förderer und auch neue zu gewinnen. Und dann ist die zweite im Vorstandsteam, Karin Orgeldinger, organisiert die Förderung. Also das System, mit dem Sportlerinnen und Sportler dann Geld bekommen, aber auch Bildungsangebote bekommen, am Anfang, wenn sie noch ein Talent sind, während ihrer Höchstzeiten, aber auch darüber hinaus, also Lifetime Companion haben wir uns selber genannt, also wir wollen Sportlerinnen und Sportler auch nachher noch begleiten, der Alumni Club hatte jetzt gerade Geburtstag, also da gibt es ganz, ganz viele tolle, tolle Programme, von denen ich auch viele selber durchlaufen habe und jetzt gibt es ein neues Ressort sozusagen, das ist mein Job, Kommunikation, also alles, was irgendwie rausgeht. Public Affairs, das ist der politische Teil. Also wir wollen als Stiftung auch gesellschaftspolitisch, sportpolitisch auftreten und Diskussionen mitführen, überall da, wo es um Athletinnen und Athleten und um Förderung geht. Und ich bin auch für das Kuratorium verantwortlich. Das sind Einzelspender und Unterstützer, also jeder, der hier zuhört, der gerne Kurator werden möchte, 7.500 Euro spenden, dann seid ihr dabei in einer ganz tollen Gruppe von Menschen, die für Leistung Fairplay miteinander eintreten. Und genau, gibt dann auch eine Reihe Events. Das sind die drei Bereiche, die ich jetzt verantworte.
Okay, gib mal so einen Einblick in, wer wird warum gefördert. Also du hast gerade schon gesagt, vor allem olympische, paralympische Sportarten, aber auch andere. Ist es dann teilweise, ich sage jetzt mal Glück und Pech, wenn ich jetzt gerade skate und skaten wird zufällig olympisch, dass ich gefördert werde oder also die Möglichkeit habe? Und ansonsten, was muss man, ich sag mal, für Kriterien erfüllen? Also es wird wahrscheinlich nicht jeder, der auf dem Skateboard steht, einfach gefördert, sondern da muss man ja, weiß ich nicht, in einem bestimmten Kader sein vielleicht, oder gibt es da genaue, harte Kriterien?
Genau, also die Zugangsvoraussetzungen sind erstmal die Zugehörigkeit in einen Bundeskader. Sind in der Regel die Nationalmannschaften. Also die Fecht-Nationalmannschaft und die Jugend-Fecht-Nationalmannschaft sind dann, wenn man ganz oben mit dabei ist, der Olympiakader, der Perspektivkader, und dann kommen die Nachwuchskader bei den jüngeren Talenten, bei denen, die gerade auch auf dem Sprung sind, in die Erwachsenen-Nationalmannschaften. Und dafür haben wir dann wiederum verschiedene Förderbausteine, die sowohl den Kadergruppen als auch dann unseren eigenen Teams zugeordnet sind. Also die Kaderzugehörigkeit und Zugehörigkeit zur Nationalmannschaft sozusagen die Eintrittskarte. Und dann gibt es hier bei der Sporthilfe ein Gremium, ein Gutachterausschuss mit Expertinnen und Experten, mit langjähriger Erfahrung darin und die selber, viele von denen, ganz, ganz tolle Sportkarrieren gemacht haben. Und die befinden dann gemeinsam mit den Sportverbänden, weil wir natürlich jetzt nicht Expertinnen und Experten hier bei der Sporthilfe sein können für alle möglichen Sportarten, über ja fast 4.000 Geförderte. Die befinden dann gemeinsam mit uns darüber, welche Athletinnen und Athleten aus diesen Kadergruppen dann in unsere Teams kommen, und dann im Nachwuchs 75 Euro und bei den Perspektiv- und Olympiakaderathletinnen dann 700 bis, sage ich mal, 2.000 Euro maximal in den Spitzengruppen, die sich dann unmittelbar auf olympische und paralympische Spiele vorbereiten. So sind so die Größenordnungen.
Okay, und du bist selber durch die Sportförderung durchgegangen. Wie würdest du sagen, wie essentiell war das für deine Karriere?
Ja, essentiell in dem Sinne, also komplett entscheidend, das dann weiterzumachen. Okay. Also jetzt selber bei mir, ich bin ja dann genau aus der Bundeswehr raus 2012 und habe das Glück gehabt, dass meine Eltern mich noch supportet haben, weil dann war erstmal natürlich Geld weg. 700 Euro von der Sporthilfe damals sind geblieben. Und die waren aber auch nötig, sonst hätte ich einfach das Handtuch geworfen und gesagt, das kann ich mir einfach, das will ich mir vielleicht auch nicht leisten, auch wenn ich total Bock habe. Aber wenn ich hier die Wochenenden weg bin, wenn ich die Klausuren verpasse, wenn ich später in den Beruf einsteige, dann muss zumindest die gröbsten Unkosten müssen gedeckt sein. Genau, also deswegen war das und dann auch nochmal um die Olympischen Spiele in Rio rum für meinen, ja, CV, für meinen Lebensweg total entscheidend, dass die Sporthilfe da dabei war. Und ja, auch das Netzwerk, also die Leute, die ich da kennengelernt habe, die anderen Sportlerinnen und Sportler, aber auch, ich hatte auch einen Mentor über die Sporthilfe, Michael Hackspiel, das hat mir sehr, sehr geholfen, habe tolle Leute kennengelernt, also es hat mich extrem weitergebracht und war jetzt für meinen Weg, sage ich nicht nur, weil ich jetzt hier in der Rolle stehe, auch wenn ich jetzt was anderes machen würde, war das sehr, sehr wertvoll.
Wir richten ja auch mit Powau den Juniorsportler und den Sportstipendiaten des Jahres gemeinsam aus. Dieses Jahr findet das Festival am 18. September statt, das Powau Sports Festival. Letztes Jahr waren wir da auch schon gemeinsam unterwegs. Da haben wir den Sportstipendiaten des Jahres gekürt. Also sind da sehr, sehr aktiv. Um was genau handelt es sich bei den beiden Sachen?
Ja, wenn man da eingeladen ist und schon in die engere Auswahl kommt, ist es halt erstmal eine mega Auszeichnung über die eigene Sportart hinaus. Also ich meine, ist ja schon was, deutscher Nachwuchsmeister im Fechten zu werden. Aber jetzt, also gehen wir nochmal zurück nach 2009. Ich bin Jugendweltmeister geworden und dann von der Sporthilfe eingeladen worden. Damals war es in Hamburg zum Juniorsportler und habe erstmal gedacht, boah, wenn man dann sieht man die anderen schon mega erfolgreichen, teilweise schon in der Jugend bekannten Sportlerinnen und Sportler und gehört dann irgendwie dazu. Also über die eigene Sportart hinaus ist man auf einmal Teil von einer Gruppe. Ja, da war damals die Hockey-Nationalmannschaft war auch Jugendweltmeister geworden und die haben mich dann nach der Veranstaltung noch in Hamburg mitgenommen zum Ausgehen und sind auch teilweise oder vor allem eine Freundschaft daraus entstanden, die auch noch bis heute irgendwie besteht. Ja, das war, also das habe ich super positiv in Erinnerung und jetzt sozusagen in der anderen Rolle mit euch gemeinsam das zu unterstützen, dass dieses Gefühl, da so stolz drauf zu sein und so ein Zugehörigkeitsgefühl zu so einer Elite, zu so einer ausgewiesenen Spitzengruppe zu haben. Also es hat mich unheimlich motiviert, da auch sozusagen zu versuchen, die nächsten Schritte zu machen. Und das hoffe ich, dass es jetzt denjenigen, die da im September bei Powwow ausgezeichnet werden, dass die das auch so empfinden und dass die das motiviert.
Ja, ist echt eine coole Sache. Also ist auch eine coole Partnerschaft. Wir planen da ja auch noch weitere Content-Formate und kleinere Sachen. Ich war auch letztes Jahr mal Teil bei einem Elite-Forum in der Nähe von Berlin. Das hat auch wahnsinnig Spaß gemacht. Und auch da sind auch langfristige Kontakte geblieben. Also ich weiß nicht, jede Athletin, die das hört, hingehen, mitmachen. Also ist echt eine sehr, sehr coole Sache. Ich würde gerne noch mal zurück zu deiner Rolle bei der Sporthilfe kommen. Also so aus so einer politischen Ebene. Jetzt haben wir eine neue Regierung. Dann auch final mit ein bisschen, ich sag jetzt mal, mit einem kleinen Schluck auf. Und zum ersten Mal sind im Koalitionsvertrag auch sportliche Aspekte verankert. Jetzt erstmal die Frage, ist es Zufall? Max Hartung ist neu bei der Sporthilfe im Vorstand. Bist genau dafür zuständig, wahrscheinlich auf eine Art und Weise. Und Sport ist plötzlich Teil der Regierung. Es gibt eine Staatsministerin Sport. So erstmal, hast du damit was zu tun? Hast du deine Finger im Spiel, im Geheimen? Oder wie kam es zustande? Also deine Perspektive darauf, ist das, was bedeutet das auch so für Sport Deutschland?
Na, erstmal war Sport immer in irgendeiner Form Teil von Koalitionsvereinbarungen mit verschiedenen Schwerpunkten. So, und jetzt haben Athleten Deutschland hat Lobbyarbeit gemacht für die Sportlerinnen und Sportler, der DOSB, für den Sport insgesamt und hat insbesondere auch diese Rolle im Kanzleramt gefordert, hat sich das gewünscht oder das angeregt, je nachdem. Und wir, die Sporthilfe, haben kurz nachdem ich da bin, auch einige Forderungen gestellt, von denen zwei auch mit aufgegriffen wurden. Das betrifft einmal eine bessere Absicherung der Sportlerinnen und Sportler. Also wir werden ja jetzt schon, muss man dazu sagen, mit ungefähr einem Drittel der Mittel, die der Sporthilfe zur Verfügung stehen, vom Bund unterstützt. Das heißt, der Staat spielt jetzt schon eine Rolle, auch wenn wir stolz sind, dass wir zwei Drittel eben privat akquirieren. Aber der Bund ist der größte olympische Leistungssportförderer mit verschiedenen Instrumenten. Bundeswehr hatten wir gerade, Polizei, Zoll, aber auch die unmittelbare Förderung an die Verbände. Also da macht der Bund schon ganz viel. Also Absicherung war das eine Thema, was wir mit eingebracht haben oder auch mit eingebracht haben. Das hatten DOSB und Athleten Deutschland auch gefordert. Aber auch eine Steuerfreiheit für die Prämien auf gewonnene Medaillen bei Olympischen, bei Paralympischen Spielen steht auch als Ziel. Mal schauen, wie es jetzt gestaltet wird mit dem Koalitionsvertrag. Da haben wir mit für geworben, haben einen ersten Kontakt gesucht, haben das auch veröffentlicht, die Positionen. Also das würde ich auch als Erfolg verstehen, dass wir da den Koalitionsvertrag mit beeinflusst haben. Die Sachen, die du jetzt gerade angesprochen hast, waren und auch die neue Staatsministerin war keine Forderung von uns, aber sehe ich auch eine große Chance drin, dass sie jetzt loszieht und sich engagiert für den Sport und einen direkten Draht auch ins Kanzleramt. Das ist ja erstmal auch ein Zeichen, dass das als sehr, sehr wichtig angesehen wird von der Regierung und wie das jetzt gelebt wird und wie wir da auch beitragen können, das zeigt sich jetzt bald.
Genau, Dr. Christiane Schenderlein ist die Dame, die hat früher Kulturpolitik gemacht. Ich glaube jetzt nicht so im Sport direkt zu Hause, aber habt ihr schon telefoniert? Gibt's schon Kontakte?
Nee, bisher noch nicht. Das steht ganz oben auf meiner To-Do-Liste, da Kontakt herzustellen. Da freue ich mich auch sehr drauf. Und ja, diese Kombi mit Ehrenamt, mit Kultur, also Sport auch als Kulturgut zu verstehen, das in die Gesellschaft zu nutzen, um Gesellschaft zu gestalten, zu aktivieren, das fand ich jetzt irgendwie einen spannenden Anker und freue mich, wenn jetzt dann bald der Kontakt hoffentlich entsteht auf die Gespräche und auf den Austausch.
Ja. Und auch nochmal zu diesem Punkt der Medaillen. Also jede Medaille ist mit einer olympischen Medaille ist ein gewisser Geldwert verbunden. Und dieser Geldwert musste bisher versteuert werden. Jetzt aus meiner naiven Warte, ich habe nie eine Goldmedaille gewonnen, geschweige denn war ich irgendwo nahe Olympia, denke ich mir natürlich, okay, ist das der große Punkt? Also ist diese Steuererleichterung nach einer Gold-, Silber- oder Bronzemedaille, ich weiß nicht, du kannst vielleicht noch sagen, wie viel man da auch bekommt. Ist das der große Punkt, der ist sozusagen verbessert? Oder was sind die eigentlichen großen Sachen, wo du sagst, okay, Sportförderung? Also ich habe es mir ja nochmal angeschaut, es soll explizit effizientere Spitzenförderung geben. Das ist natürlich ein unglaublich vager Begriff. Aber was ist denn aus deiner oder auch aus eurer Perspektive der Sporthilfe unabhängig von Olympia. Also wenn Olympia jetzt im eigenen Land ist, dann gibt's ja diese Statistiken, diese ganzen Korrelationen, dann werden die Leute immer besser. Also von Spiele, also je näher die Spiele kommen, umso besser werden die Ausrichterländer. Aber was ist denn der eigentlich größte Punkt, wo du jetzt sagst, das muss man richtig verbessern? Gibt's diesen einen oder ist es ein so komplexes Thema, dass man es gar nicht richtig sagen kann?
Also ich fange mal bei den Medaillen an. Das ist ja quasi auch unser Punkt gewesen. Es geht eigentlich um Wertschätzung. Also das ist das, was quasi dahinter steht, zu sagen, komm, dann es sind 20.000, 15.000, 10.000 Euro für Bronze, die von der Sporthilfe auch privat akquirierten Mittel, die dann ausgeschüttet werden. Und da geht es vor allem darum, den Sportlern quasi einen kleinen Obolus ist es am Ende ja für die ganze Mühe, die dahinter steht, nur und zu sagen, komm, dann lass die Steuern noch darauf weg. Da geht es im Grunde auch nicht um wahnsinnig viel Geld für den Fiskus, also für den Staat. Und am Ende auch um vielleicht einen Händedruck vom neuen Kanzler, von der Staatsministerin, die jetzt eingerichtet wurde. Eine Party, die wir ja auch machen, zum Beispiel mit dem Club der Besten, wo wir die Sportler und Sportler einladen. Also das, was dahinter steht, ist eigentlich Wertschätzung für große Erfolge, für herausragende Leistungen. Und das ist vielleicht, auch wenn ich den Bogen schlage, das, wofür ich streiten will, wo ich mich für engagieren will, um Leistungssport als gesellschaftliches Thema auf ein anderes Niveau zu heben, weil ich glaube, dass das unheimlich relevant ist. Wir haben ja sehr turbulente Zeiten auch, die extrem polarisieren. Und es gibt gar nicht so viele Felder, wo man abseits jetzt der Schule Werte transportieren kann, wo es Vorbilder gibt, an denen sich junge Menschen orientieren können. Und das kann eben der olympische, paralympische Sport leisten. Deswegen glaube ich, dass es total wert ist, da zu investieren. Und dann gibt es natürlich das eine Feld, für das wir verantwortlich sind, also die Athletinnen und Athleten, 700 Euro, 1.000 Euro, selbst 2.000 Euro brutto. Es wird natürlich alles versteuert, nicht nur die Medaillenprämien. Kann man sich ja vorstellen, wenn man in Köln, München, viele der Sportlerinnen und Sportler sind in Großstädten, weil da die Spots sind, wo Sportarten an Olympiastützpunkten gebündelt werden. Da kommt man nicht weit mit, ne? Da braucht man noch anderes Geld. Es ist alles super kompliziert, wird sich das zusammengesammelt mit Sponsoren, mit den Vereinen, so wie es halt irgendwie geht. Und es ist zu wenig. Also es ist gut, dass wir das machen können. Und es ist toll, dass wir Unterstützer und Sponsoren haben und Spender, die der Sporthilfe helfen. Aber es reicht noch nicht. Also das ist der eine Block, wo ich glaube, wir könnten die für Deutschland startenden Athletinnen und Athleten diese Botschaft dann noch besser unterstützen, und dafür möchte ich bei der Politik werben, aber auch in der Gesellschaft und ja bei möglichen Sponsoren aufrufen, zu spenden, dabei zu sein. So, das ist der eine. Und wenn du mich jetzt allgemein fragst, wo wir jetzt als Sporthilfe nicht unmittelbar zuständig sind, aber natürlich gemeinsam mit dem DOSB werben, dass Sport besser gefördert wird, dann sind es die Trainerinnen und Trainer, die einfach Wissen vermitteln, Menschen teilweise ein Leben lang begleiten und von denen wir mehr brauchen, wo wir fairere Arbeitsbedingungen brauchen, dass sich mehr Athletinnen und Athleten auch entscheiden, das als Berufsweg zu wählen. Und da gibt es, glaube ich, noch irre viel zu tun. Das sehe ich auch jetzt beim Fechten in anderen Ländern. In meiner Altersklasse, da stehen jetzt schon viele der ehemaligen Top-Athleten und Athletinnen an der Planche, an der Seite und bereiten sich auf eine lange Karriere als Trainer vor, und in Deutschland sind nur ganz Ausgewählte, nur einige wenige, und das ist toll, dass sie das machen, aber das ist alles zu wenig, und da hoffe ich, dass da mehr Support kommt von allen, die da unterstützen und mitspielen.
Okay, das heißt, faktisch geht es dann eher darum, in Anführungszeichen das Ehrenamt ein bisschen zu reduzieren und tatsächlich mehr hauptamtliche Trainer oder auch Teilzeit, oder ist es wirklich auch die Ausbildung und das Systematische dahinter, wie man Trainer oder Ausbilderin wird?
Ja, beides. Also wir sind erstmal im föderalen Staat mit einem irren Vereinssystem auf Ehrenamt angewiesen. Und das zu supporten und auch da Wertschätzung zu geben, auch von Seiten der Zentren, der Bundesverbände, der Sportlerinnen und Sportler, die es bis ganz nach oben geschafft haben, zu sagen, hey, Shoutout an meinen Heimatverein, wo ich groß geworden bin, an meinen ersten Übungsleiter, an meinen ersten Trainer, den habe ich nicht vergessen. Der wird auch zur Siegerehrung eingeladen, ja. Und der hat einen mega wertvollen Beitrag geleistet. Und da gibt es schon manchmal so eine Spannung zwischen dem, wo es dann ins Professionelle geht, wo dann vielleicht auch schon mal so ein Gefühl entsteht von oben herab, ja, vielen Dank, so, aber so richtig hast du es ihm jetzt nicht beigebracht oder ihr, aber ich bügel das jetzt mal aus, ne? Also da zu sagen, auch von Seiten der Bundesverbände und der Trainer, und da gibt natürlich auch viele, die das schon so machen, zu sagen, hey, das ist ultra wertvoll und wir brauchen eigentlich ein Zusammenspiel von dieser Breite. Das hört sich immer so lapidar an, aber es ist in dieser Diskussion um Zentralisierung gar nicht so trivial. Also gleichzeitig auch in den Ländern, wir haben jetzt auch in Nordrhein-Westfalen mit der Sportstiftung, für die ich vorher gearbeitet habe, einen klaren Nachwuchsschwerpunkt gesetzt. Also dann kommen, es muss sich auch jemand um die Breite, um den Nachwuchs kümmern und dann wird es in der Spitze irgendwann gebündelt und da braucht es dann natürlich Profis. Also da wird konkurriert mit Leuten, die professionellen Staff haben, die eigene Physiotherapeuten, Psychologen, natürlich die Trainer immer im Zentrum, aber halt super gut ausgebildete Leute haben. Und das ist auch das, was ich den Sportlerinnen und Sportlern wünsche, ich hatte tolle und engagierte Leute, aber auch viel in so einer Mischung aus hoch ausgebildet. Ich hatte letzte Woche Besuch von zwei Physiotherapeuten, Daniel und Kevin, Shoutout, die sich zerrissen haben, um mich zu unterstützen in meiner Sportkarriere, die quasi ihre Praxen alleine gelassen haben und am Ende einen kleinen Obolus bekommen haben. Und das war mega. Das sind ganz tolle Jungs, ohne die ich wahrscheinlich viel mehr humpeln würde über die Sportkarriere gesehen. Aber die halt auch selber viel investiert haben, um helfen zu können. Und wo, also jetzt nur, ich picke jetzt einfach einen der Unterstützungsbausteine raus, gibt natürlich viele, wo es aber mega wertvoll wäre, die auch dann, wenn es für die nicht nur eine Unterstützung ist, sondern die selber investieren, zu sagen, komm, das kompensieren wir wenigstens. Dafür sind ausreichend Mittel da, damit die nicht drauflegen, wenn die Spitzensportlerinnen und Spitzensportler behandeln, wenn die mit zu Turnieren fahren, dass die dann nicht Einbußen haben bei ihrem Hauptjob. So, das wünsche ich für die zwei, damit die dranbleiben, weil die so gut sind inzwischen, aber auch für die anderen Physiotherapeuten, dass es da noch bessere Unterstützung und Regelungen gibt.
Okay, wie siehst du denn so, ich sage jetzt mal, die Politisierung von Sport? Also es gibt ja, ich komme aus dem Fußball, wie gesagt, so da ist es immer Sport und Politik, muss man trennen. Jetzt bist du natürlich ein wahnsinnig gutes Beispiel, dass man das nicht trennen sollte und auch eigentlich gar nicht trennen kann. Wenn man ganz ehrlich ist. Also Sport ist schon immer Politik gewesen oder politisiert worden. Jetzt ist es, glaube ich, in den letzten Jahren auch nochmal, wobei wir jetzt Olympische Spiele und Paralympische Spiele vor uns haben, die natürlich wieder, ich sage jetzt mal, in demokratischeren Ländern sind. Wie siehst du die Rolle des Athleten, der Athletin in dem ganzen Kontext? Also ganz prominent war das mit der Weltmeisterschaft in Katar, wo die Nationalspieler Deutschlands ja diese Regenbogenbinde tragen sollten oder nicht. Dann war es eine ewige Diskussion. Ist es denn eine Aufgabe von einer Athletin überhaupt in irgendeiner Form politisch zu zeigen, zu engagieren? Ist es eigentlich zu viel verlangt von jemandem, der, weiß ich nicht, 23 Jahre alt ist, vielleicht noch jünger teilweise, überhaupt eine politische Haltung zu zeigen, während man eigentlich seiner Leidenschaft respektive seinem Beruf nachgeht? Also es ist ja ein schmaler Grat, aber wie ist so deine Perspektive darauf? Und als Nachfrage noch angeschlossen, ist es was man auch fördern und beibringen sollte? Du hast mit deinem Studium dir das selber irgendwo beigebracht, aber ist das was man in der zukünftigen Förderung auch irgendwie implementieren sollte?
Ja, du hast zwei Fragen gestellt, würde ich sagen. Die eine ist Sport politisch? Ja, also wir ziehen los, wir reisen in die Welt, wir repräsentieren Deutschland, ich spreche manchmal noch so, als wäre ich immer noch Fechter.
Nee, ist gut so.
Das ist natürlich in sich schon alles politisch und das ist auch gut so. Und dafür werben wir ja auch. Also wir sagen, hey, Leistung, Fairplay, Miteinander sind Werte, die da transportiert werden. Und das ist in sich schon mal demokratisch. Also der Sport, den wir fördern, ist inhärent sozusagen inklusiv und demokratisch. Wenn wir dafür im Positiven stehen, dann müssen wir natürlich auch reflektieren, ja, was ist denn, wenn Regime versuchen, den Sport zu vereinnahmen für autoritäre Ideen, dann muss ja unser Sportsystem dagegen stehen, sozusagen dagegen halten, das Individuum hochhalten, schützen, ne? Weil man eben als Individuum in Deutschland nicht Instrument des Staates ist, sondern gewisse Schutzrechte hat, frei ist für sich. Und das ist auch eine Art von Denken, die wir jetzt als Stiftung im Sport unterstützen wollen und mit der wir werben wollen. Also ja, Sport ist politisch. Gleichzeitig darf man natürlich auch die Sportlerinnen und Sportler nicht überfordern mit einer Rolle, als wären sie selbst Politiker. Also ich glaube, es ist natürlich umso bemerkenswerter, wenn jemand schon in jungen Jahren politische Überzeugungen hat, die auch äußert. Und da gibt es auch gute Beispiele für. Jetzt zuletzt vielleicht Nike Lorenz hatte genau das gemacht, Hockeyspielerin, hat sich da positioniert, öffentlich geäußert, auch zu anderen Themen, zu Nachhaltigkeit zum Beispiel. Das können wir natürlich abfeiern als Sporthilfe, als Sport und sagen, das ist toll, das unterstützen wir auch, aber das erwarten wir nicht, insbesondere wenn es Entscheidungen betrifft. Und so war das jetzt im Fußball, die FIFA irgendwie 15 Jahre vorher, da waren wahrscheinlich alle, die da mitgemacht haben, gerade noch so in der, wenn überhaupt, in den Jugendnationalmannschaften, da hatten die noch nie was irgendwie von Katar gehört. Und die sollen das jetzt quasi live vor Ort, während mit dem ganzen Druck des Wettbewerbs irgendwie korrigieren mal eben, was da, ich will jetzt, ja, vielleicht auch an Fehlern, aber doch zumindest an Versäumnissen in der Positionierung, in der Haltung dazu gemacht wurde. So, und da würde ich auch uns, also die Sporthilfe, aber auch die Sportverbände in der Pflicht sehen. Man kann das nicht alles verändern. Ich meine, da muss man auch sehen, wir sind in einer globalen Welt. Es gibt Länder, die haben eine andere Auffassung. Aber zumindest sagen, wir verhalten uns dazu und wir zeigen, was unsere Werte sind. Und das tragen wir nach außen. Und da ist der Sport dann auch wieder eine Plattform. Ich meine, da wird viel diskutiert. Das kann man ja auch als positiv mitnehmen aus der Debatte heraus. Wo sind denn die Unterschiede und wofür stehen wir eigentlich? Insofern ist es toll, wenn Sportlerinnen und Sportler das können. Aber ich glaube, diese Überladung, diese Überfrachtung an Erwartungen, jetzt in dem konkreten Fall, aber auch in anderen, da darf man die Sportler auch nicht überfrachten.
Ja, also diese gesellschaftliche Debatte, um bei Katar zu bleiben, war ja dann die Gastarbeiter, die in wirklich fragwürdige Arbeitsbedingungen da Stadien gebaut haben etc., die hat natürlich zu dem Zeitpunkt stattgefunden. Das ist erstmal was Gutes, weil ohne das hätte es nicht stattgefunden. Das ist wahrscheinlich relativ klar. Jetzt ist aber die Frage, die ich mir persönlich auch einfach stelle, wer ist denn die Person, die sich dann äußert? Also die Athletinnen sind die, die die meiste Aufmerksamkeit haben. Das sind die, die im Mittelpunkt stehen. Wenn dann ein Funktionär käme, natürlich im Fußball ist immer was anderes, weil die Funktionäre auch wahnsinnig gute Spieler waren in der Regel oder irgendwie mal Weltkarrieren hatten. Das heißt, deren Wort hat vielleicht auch noch Gewicht. Aber wer ist denn eine Person oder vielleicht auch eine Funktion, die genau das macht? Also die genau die Aufgabe, die Sportler nicht übernehmen können, weil sie ja da sind, um ihren Job oder ihren Beruf oder ihre Sportart auszuüben, sich darauf konzentrieren. Wer ist denn die Person oder wer könnte eine Rolle haben, um zu sagen, hey, ich bin hier und vertrete aber die politischen Ansichten Deutschlands zum Beispiel oder gesellschaftlichen Ansichten. Also das ist super schwer. Also ich frage mich das selber, wie hätte man das zum Beispiel in dieser WM in Katar besser machen können? Also viele Länder, in denen diese Diskussion noch nicht geführt wurde, muss man dazu sagen. Ich finde sehr gut, dass es in Deutschland der Fall war. Viele Länder haben einfach gar nichts gesagt. Die waren einfach, ey, lasst uns Ruhe, wir spielen hier Fußball, wir ziehen hier keine Regenbogenbinde an, wir machen das so wie immer und fertig ist. Und in Anführungszeichen wurden belohnt dafür. Weil in Deutschland der Druck, das haben ja auch ganz viele Nationalspieler im Nachhinein gesagt, der Druck war so immens hoch und man musste sich mit so vielen anderen Themen beschäftigen. Aber was ist ein gutes Mittelmaß?
Ja, erstmal vielleicht noch, ich kann das verstehen. Ich war in der Situation, wir hatten es früher im Gespräch um Russland bei den Olympischen Spielen in Rio. Da habe ich versucht, mich dazu zu verhalten, also zu diesem ganzen Dopingskandal. Das russische Team wurde dann trotzdem zugelassen. Ich stand aber vor meinem eigenen Wettkampf und das hat mich massiv abgelenkt und gestresst. Und ja, das war so im Nachhinein sportlich gesehen nicht gut. Und da hätte ich jemanden gebraucht, der so davor steht, der das übernimmt. So, und das ist ja auch mit ein Grund für diese ganze Gründung von Athleten Deutschland gewesen. Da braucht es eine professionelle Athletinnenvertretung. Also eine Spielervertretung ist eine Antwort. Eine Antwort hast du gerade schon politisch, Politik, die Sportverbände, also es ist ja eine Gesamtdiskussion, vielleicht starke ehemalige, im Fußball hat man ja Menschen, die deutschlandweite Helden sind, die sich zu sowas verhalten können, und ich glaube, es gibt ein Problem dabei und das ist der Zeitverzug. Also die Vergabe von Großevents passiert 10 Jahre vorher, teilweise 15 Jahre vorher, und dann entsteht in dem Moment keine Aufmerksamkeit, und ich glaube, das ist wo vielleicht wir auch jetzt gerade in dem Podcast, wo die Öffentlichkeit mit ein Auge drauf haben kann und die Politik, jetzt natürlich gleich viel Verantwortung, eine neue Staatsministerin, zu schauen, schon bei den Vergaben, was sind denn Anforderungen, Mindestanforderungen, damit Stadien unter Einhaltung der Menschenrechte gebaut werden, weil am Ende stehen die Sportlerinnen und Sportler, in dem Fall jetzt die Fußballer, da vor einem Stadion, was mit Blut gebaut ist, und sind eigentlich vor einer unmöglichen Entscheidung nach einer langen Sportkarriere, die sie dazu zu einer Nominierung für die Fußball-Weltmeisterschaft in der deutschen Nationalmannschaft gebracht hat, und stehen vor einem Stadion und sagen, boah, wenn mich das einer gefragt hätte, 15 Jahren, will ich darin spielen? Ich hätte mir gewünscht, dass das fair gebaut wird. Ich hätte mir gewünscht, dass der Vergabeprozess dazu führt, dass gewisse Mindeststandards, auf die man sich ja auch international schon längst geeinigt hat mit den Menschenrechten, dass die eingehalten werden, auch bei solchen großen Events. Und das ist total schwierig durch den Zeitverzug. Aber das müsste, glaube ich, so das Ziel sein, die gemeinsame Debatte vorher zu verlagern und dann nicht nachher da zu stehen. Und ja, Gianni Infantino war das jetzt, sagt dann, ja gut, aber wir fühlen uns doch alle irgendwie so ein bisschen wie Gastarbeiter und dann passt das schon, jetzt lass mal Fußball spielen, ne?
Ja, ist eine schwierige Diskussion. Ich finde deine Perspektive sehr, 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 sehr spannend. Also ist das was ihr auch in der Sporthilfe aktiv, ich meine, du hast gesagt, mit dem Verband Athleten Deutschland habt ihr das schon angefangen. Das heißt, ist das was aktiv, was ihr auch probiert, sozusagen anzugehen? Fördern ist irgendwie das falsche Wort, aber eine Diskussion wahrscheinlich eher anzureden.
Ja, also ich sehe die Sporthilfe als Unterstützer und auch als Begleiter von Sportlerinnen und Sportlern. Wir fördern auch Nachwuchsathleten und die haben gutes Recht, in Stadien und bei Wettbewerben anzutreten, die ein faires Level Playing Field bieten und die unter fairen Bedingungen ausgerichtet werden. Und dafür werde ich mich persönlich und sich die Sporthilfe auch mit in dem Dialog hier in Deutschland und der Sport dann ist man natürlich gleich auch über die Grenzen raus. Dafür möchte ich mich gerne mit einsetzen. Ja, klar.
Cool. Damit sind wir auch schon mehr oder weniger am Ende. Ich glaube, du kriegst jetzt gleich einen Anruf von der neuen Sportministerin, deswegen
hat die live schon mitgehört. Gut.
Die hat hoffentlich live mitgehört. Nee, ist super spannend. Ich fand es wahnsinnig interessant. Hätte auch noch Stunden weiter Fragen stellen können. Also Sporthilfe ist einfach wahnsinnig relevant in Deutschland. Ich finde super, dass du auch in jungen Jahren, ich meine, du bist, glaube ich, 36, 35, dich da schon engagierst und das weiter vorantreiben willst. Wir bleiben ja Partner mit PowWow und sind logischerweise eng verzahnt. Also Max, ganz, ganz vielen Dank für deine Insights, für das nette Gespräch und ja, viel Erfolg weiterhin und alles Weitere sehen wir dann.
Vielen Dank. Danke, dass ich da sein durfte. Ciao.
Ciao.
Dieser Podcast ist eine Produktion von PowWow Sports in Kooperation mit Maniac Studios.